NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Wir sind hier jetzt bei Katrin Fischer in Unnewatt, Gemeinde Langballig. Beim Reinkommen habe ich schon gesehen, wir sind hier unterm Reetdach. Und hier drin am großen Esstisch, man spürt die Atmosphäre. Das ist wirklich, wirklich schön. Es hat sie hierher verschlagen, von Hessen, Südhessen, hierher in den Norden. Das ist schon ganz lange her, Frau Fischer. Wie war das?
Ja, wie war das? Also ich bin geborene Frankfurterin, bin in Südhessen groß geworden, habe in Marburg, also in Nordhessen studiert, dann ganz viele Jahre in Frankfurt gearbeitet und bin dann mit 42 nach Flensburg gezogen, also zum ersten Mal außerhalb Hessens gewesen. Mein Vater kam allerdings aus Kiel und Norddeutschland war für uns immer so ein Sehnsuchtsort. Wir sind ganz viel nach Sylt gefahren in Urlaub und es ging immer schon so los. Meine Mutter war dann immer, der norddeutsche Himmel. Also wenn sich die Landschaft verändert hat und wenn man dann die Nordfriesland, die NF-Kennzeichen sah und dann auf ein Auto zog. Und insofern, als dann irgendwann die Möglichkeit kam, sich in Flensburg zu bewerben, habe ich gedacht, das geht sofort. Nach Augsburg wäre ich nicht gegangen, aber in den Norden, das konnte ich mir total gut vorstellen. Und dann habe ich eben viele Jahre in Flensburg gewohnt und bin dann nach Unnewatt der Liebe wegen gezogen und lebe jetzt hier mit meinem Mann, der hatte das Haus schon. Und ich fand Unnewatt von Anfang an ganz toll. Ich bin hier reingefahren mit dem Auto und musste tatsächlich, es ist keine Erfindung, aussteigen und die Hühner von der Straße scheuchen, die der Nachbar hier rumlaufen hat. Und habe hier von Anfang an gut geschlafen. Wir haben einen großen Garten. Es sind wahnsinnig nette Leute hier. Es ist eine lebendige Gegend insgesamt. Wir haben es nicht weit zum Wasser. Also ich bin sehr glückliche Unnewatterin.
Sie haben ja erst lange Jahre als Journalistin beim Hessischen Rundfunk gearbeitet, auch als Moderatorin im Kulturbereich. Wie kam es, dass Sie von dort dann nach Flensburg gekommen sind?
Also ich war alleinerziehende Mutter irgendwann. Und habe 2007 meinen Sohn bekommen und ich habe eben ganz viel Frühmoderation gemacht. Das war das eine. Und das andere Veranstaltungsmoderation, also auf der Buchmesse, Literatur im Römer und so Sachen. Und habe aber auch AutorInnen auf Lesereisen begleitet, im Auftrag von Verlagen dann. Aber das heißt dann halt, keine Ahnung, die haben Hocker Nesser eingeflogen und ich war Krimispezialistin. Und dann war ich eben 3 Tage Leipzig, Berlin, München oder so mit auf Lesereise und war immer die Moderatorin des Abends. Und das war, ich habe diesen Job immer geliebt, das Radio, die Lesereisen, alles. Aber mit einem Kind alleinerziehend ist ja klar, dass es nicht geht. Und die Frühmoderation ging natürlich irgendwann gar nicht, wenn man um 5 Uhr im Sender sein muss, kommt um 11 nach Hause, schläft 3 Stunden, geht wieder hin, bereitet die nächste Frühsendung vor. Und das war aber so, dass mein damaliger Chef gerne wollte, dass ich am Mikro bleibe und es gab keine Möglichkeit, so einen Redakteur vom Dienstjob oder so zu kriegen. Und dann hatte ich von dieser Stelle hier gehört.
Also dann sind Sie nach Flensburg gekommen an die Europa-Universität als Pressesprecherin.
Genau, also es war damals tatsächlich so, dass Harald Welzer hier Honorarprofessor wurde und mit dem hatte ich...
Bekannter Soziologe, der viele... gute Bücher geschrieben hat und den kannten Sie dann schon.
Genau, mit dem hatte ich ziemlich viel als Journalistin gemacht und der ist wiederum an der Uni Flensburg Honorarprofessor und hat den Studiengang Transformationsstudien mit aufgebaut, der ja sehr erfolgreich an der Universität als Masterstudiengang läuft. Und der wusste einfach von der damaligen Präsidentin Vara Wende, dass sie jemanden für die Presse suchen und dann habe ich mich beworben. Eben Norden, Flensburg und mit meinem Sohn dachte ich, das ist eine gute Sache und habe dann dort eben als Pressesprecherin gearbeitet.
Und dann ist es, finde ich, sehr interessant, kommen wir auch zu dem eigentlichen Thema, nämlich Ihrem Buch, Ihrem Sachbuch, das jetzt ja schon große Wellen geschlagen hat in den Medien, das ja im Frühling herausgekommen ist. Auch die 2. Auflage ist schon in Arbeit, darüber sprechen wir gleich. Aber Sie sind dann sozusagen von der Universität, haben Sie gesagt, ich will mich nochmal selbstständig machen als Autorin.
Also die Uni war für mich und meinen Sohn ganz toll. Also ich konnte mein Kind wirklich gut erziehen. Ich habe auch, also ich hatte Zeit, ich hatte Sicherheit und ich hatte wirklich sehr viel Spaß und Freude mit der Arbeit mit den WissenschaftlerInnen, weil man natürlich bezahlt 3 Tage auf einer Tagung ist, über die man berichtet. Man wird schlauer, man ist mit interessanten Leuten. Aber nichtsdestotrotz war die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung jetzt nicht mein absoluter Traumjob. Und als das Kind so nach und nach größer wurde und ich dann eben hier in Unewatt war, dann ist so schon die Frage entstanden, war es das? Also schreibe ich jetzt nur noch kleine Pressetexte und Pressemitteilungen und organisiere Veranstaltungen, weil ich vorher eben viel Feature gemacht habe. Ich habe ja 2012 schon mal ein Buch geschrieben, Generation Laminat, und irgendwie gleichzeitig habe ich natürlich wie alle Menschen gemerkt, unserer Gesellschaft geht es nicht gut. Also von Rechtsruck über Artensterben, Klimakrise, Armut, Krieg gab es damals noch nicht. Also nicht Krieg bei uns direkt vor der Haustür. Und ich bin schon, auch wenn ich Philosophie studiert habe, irgendwie ein politisch denkender Mensch. Und dann habe ich gemerkt, ich habe viel mit den Soziologen und Transformationsleuten und so an der Uni zu tun gehabt, dass mich das so stark interessiert, dass ich irgendwie einen Zugang haben will. Und gleichzeitig, ich habe letztens mein altes Tagebuch gefunden und da hatte ich dann gedacht, oh, ich schreibe ein Buch, das ist dann so 6, 7 Jahre her, das sollte Gefährliche Gelassenheit heißen.
Gefährliche Gelassenheit.
Also der Titel konnte sich nicht durchsetzen. Und dann war es aber schon irgendwie klar, Vollzeit arbeiten und pubertierenden Sohn, der ist im dänischen System, der war auf der Efterskole, das war auch nicht immer leicht. Ein Buch schreiben ist illusorisch. Und dann hatte mein Mann damals die Idee und hat gesagt, sag mal, du kommst immer so glücklich von Interviews oder Moderatorinnenjobs zurück, ne? Also wenn ich auf der Bühne stehen und Leute interviewen darf, bin ich immer sehr glücklich. Und dann hat er gesagt, was ist denn eigentlich mit dem Podcast? Und dann war halt die Idee zu sagen, okay, das Thema, was ich eigentlich im Buch verfolgen würde, mache ich im Podcast. Und das war überhaupt eine mega gute Idee, weil ich natürlich so eine Art langjährige Recherche betrieben habe. Also ich musste immer sehr viel Bücher lesen, um überhaupt zu entscheiden, wen lade ich ein. Dann habe ich die Bücher gelesen, habe die Interviews vorbereitet. Ich meine, das wissen Sie auch, so ein Interview vorzubereiten. Man geht rein, ich habe es geschnitten, dabei hört man es ganz viel. Also ich glaube, ich habe sehr viel Wissen so erworben über die Zeit. Und daraus wurde dann irgendwann die Idee, Mensch, ich könnte doch auch ein Buch schreiben.
Was war genau die Frage, die Sie interessiert hat am Anfang? Und was ich auch gehört habe schon in einem anderen Podcast, ist, dass Emotionen auch da war im Spiel, sogar Wut. Was war das, was Sie so angetrieben hat? Wenn wir jetzt über das Buch Achtsam geht die Welt zugrunde sprechen, dann basiert es ja auf den Vorarbeiten, die Sie im Podcast gemacht haben. Das ist auch an einigen Stellen nachzulesen. Was war das, was Sie da so getriggert hat?
Ja, das war ja eine Situation. Also ich hatte tatsächlich so einen richtigen Heureka-Moment. Das erzählen ja Leute manchmal, ne, dass es sowas gibt. Und das war tatsächlich bei mir auch so. Ich beschreibe das auch im Buch. Mir ging es halt nicht besonders gut. Ich war im Job nicht sehr glücklich. Und ich bin mit meinem späteren Mann zusammengezogen, hier nach Unewatt. Wir sind im Dezember 2019 zusammengezogen. Und wir haben uns erstmal nur gestritten. Also es war, man sagte so, okay, also faltet man Decken richtig und dies und jenes, wie es halt so ist. Also wir sind glücklich verheiratet, wir sind da durchgekommen, aber der Anfang war echt nicht leicht. Dann kam diese ganze Politik dazu, also Trump war 2016, Brexit und so weiter. Klimakrise hat mich immer sehr beschäftigt. Und dann wusste das eine Freundin und die hatte mir eine kleine Meditation zugesandt via Handy, also so eine 5-minütige Audiodatei. Und ich kannte das Genre nicht. Ich hatte zu der Zeit schon Meditationserfahrung. Ich war in so einer zen-buddhistischen Sangha tatsächlich. Ich mache Qigong seit vielen Jahren. Aber ich kannte dieses Genre der 5-Minuten-Meditation oder 2-Minuten-Meditation. Es war mir unbekannt.
Etwas angepasst an die schnelllebige Zeit. Also das Ruhesuchen, aber im Turbomodus.
Genau, schön gesagt. So ist es. Ruhesuchen im Turbomodus. Und dann hatte mir die halt diese Nachricht geschickt. Und ich habe die morgens im Bett dann halt aufgemacht. Und dann kam so eine sonore Männerstimme, und meine Karriere im Hessischen Rundfunk startete als Sprecherin. Ich habe eine Sprecherausbildung, ich bin sehr empfindlich, was Stimmen angeht. Und dann kam halt so eine pseudo-empfindsame, sonore Männerstimme, die wirklich so völlig unzusammenhängende Pausen gemacht hat und immer ein- und ausgeatmet hat. Und ich war schon auf der Zinne, als ich die nur gehört habe. Und die sagte mir dann, alles in meinem Leben wird besser, wenn ich mir Selbstliebe schenke. Jeden Tag 5 Minuten und ich kann das jetzt kaufen. Und das war so ein Moment, da bin ich wirklich aus dem Bett gesprungen und dachte, Klimakrise wird durch Selbstliebe besser. Trump geht weg durch Selbstliebe. Brexit wird rückgängig gemacht durch Selbstliebe. Ich kann es ja sogar noch verstehen, dass man Beziehungsprobleme durch Selbstliebe vielleicht irgendwie hinbekommt oder dass das damit was zu tun hat. Aber es fühlte sich so an, als ob meine ganze Weltwahrnehmung einfach bagatellisiert wird und, wie soll man sagen, in ein Konsumobjekt verwandelt wird. Kauf das und das und alles wird besser. Also ich fühlte mich, es war ungerecht, was da passiert.
Das war ein Anfang und dann merken Sie, es kommt immer mehr dazu. Das gehört irgendwie alles zusammen.
Ja, genau so war es. Also ich glaube, alle Gefühle sind ja eigentlich Handlungsimpulse. Weshalb es ja auch so schwierig ist, wenn man die immer wegatmen soll. Weil was passiert mit der Energie, die uns das Gefühl eigentlich zur Verfügung stellt, ne? Wut und Zorn, da ist eine Grenze überschritten worden. Irgendwie muss man seine Grenzen wahren. Bei Angst hat man eine Bedrohung, auf die man reagieren muss, ne? Bei Trauer muss man irgendwie Schmerz verarbeiten. Also das sind alles Impulse, um in Handlungen zu gehen. Und die Wut war genau dieser Impuls, dass ich dann also vibrierte richtig vor Energie und gedacht habe, das will ich jetzt verstehen. Und weil ich eben eine ausgebildete Hörfunkjournalistin bin und eben so eine begeisterte Moderatorin und eben auch jemand bin, ich denke gerne im Dialog mit anderen. Auch wenn man Bücher liest, ist es ja eigentlich ein Dialog mit der Person, die das Buch geschrieben hat. Also man ist ja immer mit den Gedanken anderer Menschen zusammen. Dachte ich, das ist super, ich kann jetzt klugen Leuten Fragen stellen. Und habe dann damit angefangen und meine erste Gesprächspartnerin war eine Soziologin, Stefanie Gräfe, die hat ein ganz tolles Buch geschrieben über Resilienz im Krisenkapitalismus. Und dann habe ich eben angefangen, Leute anzufragen. Und es war einfach toll, sagen zu können, verstehe ich nicht. Und ich merke auch jetzt im Nachhinein, manche meiner Gesprächspartner habe ich zum Zeitpunkt, als ich das Interview geführt habe, noch gar nicht verstanden. Weil Erkenntnis ist ja auch was Emotionales. Man muss ja überhaupt mal in der Lage sein, bestimmte Weltwahrnehmungen auch emotional wahrzunehmen. Also Jakob Schmidt, ein Soziologe, der über Achtsamkeit promoviert hat, hat mir gesagt, Achtsamkeit war schon im Buddhismus individuell oder individualistisch. Das habe ich zum Zeitpunkt, als er mir das gesagt hat, obwohl ich sein Buch gelesen hatte, nicht verstanden. Und das sind dann Dinge, die so nach und nach einfach sich entwickelt haben.
Wie kam es denn dazu, dass Sie gesagt haben, so, jetzt habe ich genug Interviews geführt, jetzt habe ich genug Bücher gelesen, jetzt setze ich selber zum großen Wurf an. Das Buch ist dann ja im April in diesem Jahr rausgekommen.
Ja, das hing halt ein bisschen mit meiner Unzufriedenheit im Job zusammen. Also es war dann irgendwie klar, dass ich was gesucht habe, dass ich mich verändern wollte. Und eine Freundin von mir hat mal gesagt, es gibt für alles eine Lösung, du musst nur bereit sein, den Preis zu bezahlen. Und ich habe lange gedacht, okay, der Preis ist, ich fahre eben nach Kiel, ich suche mir irgendwo einen anderen Job. Und weil Unewatt so schön ist und weil ich den Garten so mag und so, habe ich immer gemerkt, ich habe mich nie irgendwo beworben und wurde dann richtig ein bisschen ärgerlich mit mir selber und habe gedacht, naja, wenn du dich verändern willst, musst du dich verändern. Also, und dann kannst du nicht immer sagen, ich will aber das nicht und das nicht und das nicht. Und irgendwann habe ich für mich gemerkt, okay, der Preis, den ich bezahle, ist, dann habe ich halt viel weniger Geld. Mhm. Und ich habe vielleicht eine andere Form von Unsicherheit. Ich gehe in eine Selbstständigkeit. Und mein Mann unterrichtet auch Gründung. Und der guckte sich dann irgendwann mal so, ich habe mal so aufgeschrieben.
Den Businessplan.
Genau, ich habe so aufgeschrieben, also es war noch nicht mal, Businessplan ist zu hoch gegriffen. Ich habe einfach aufgeschrieben, was ich so kann. Da war damals auch sowas dabei, wieder als Sprecherin zu arbeiten. Das macht einem heute die KI, geht gar nicht, weil wenn man nicht Sandra Hüller ist oder so, die wirklich sprachliche Mittel zur Verfügung hat, die ich nicht zur Verfügung habe, dann macht das heute die KI. Also da waren auch Ideen dabei, die gar nicht funktionieren. Aber irgendwie war der Impuls dann da, okay, ich mache das. Ich kündige, war dann arbeitslos und habe gesagt, in der Arbeitslosigkeit baue ich meine Webseite auf und schreibe das Exposé für das Buch. Und das hing auch irgendwie mit Unewatt zusammen, weil ich hier in Unewatt ja so eine Film- und Literaturreihe mit einer Kollegin mache.
Was ist das genau, wo machen Sie das?
Hier im Christensenhaus, im Landschaftsmuseum Angeln Unewatt. Und das machen wir jetzt seit 3 Jahren, mittwochs in Unewatt. Wir zeigen Filme und sprechen mit AutorInnen. Harald Welzer war auch schon bei uns, Dörte Hansen war auch schon da. Und moderiert hat das ganz viel die Bestseller-Autorin Dora Held, also mit bürgerlichem Namen Bärbel Schmidt. Und der habe ich irgendwann erzählt, ja, das weiß ich, wir standen im Hof im Mai im Christensenhaus und haben gesagt, ja, ich habe gekündigt und jetzt muss ich gucken, ich möchte aus meinem Podcast ein Buch machen. Und die rauchte so und blies so den Rauch weg und guckte mich so über die Zigarette an und sagte, brauchst du einen Agenten? Und ich sage, ja, einen Literaturagenten, ich bin ehrlich gesagt gerade auf der Suche. Und dann hat sie gesagt, ja, mein Mann arbeitet für eine Sachbuchagentur.
Das ist ja mal eine günstige Fügung.
So ist das Netzwerken, ist nicht umsonst alles. Leute kennen und also ich habe jetzt auch schon Leute empfohlen. Das ist so, ich bin auch auf der, also ich profitiere von Netzwerk und versuche auch viel ins Netzwerk zu geben. Und das war dann so, dass Stefan Meyer arbeitet für die Agentur Rauchzeichen und dann haben wir uns tatsächlich online getroffen und dann weiß ich, dass er gesagt hat, nee, das ist ein spannendes Projekt, ich bin gerne bereit, dich zu vertreten. Und die Familie war gerade im Garten und dann bin ich auch wirklich mit Tränen in den Augen rausgegangen in den Garten und habe gesagt, so, es kann losgehen. Und dann musste ich halt schreiben, weil das ist dann der Prozess, man hat 20 Seiten Leseprobe, man hat eine Gliederung, man hat eine These und das habe ich dann alles entwickelt. Der Podcast war ja so ein bisschen so ein Sammelsurium rund um Achtsamkeit und ich habe immer nur Fragen gestellt und plötzlich war ich ja auf der Seite derjenigen, die irgendwie sagen müssen, so, ich habe eine These oder Antworten oder behaupte zumindest, ich könnte zur Aufklärung beitragen. Und das musste ich natürlich mir erstmal erarbeiten.
Nun kommen wir noch mal ein bisschen genauer zum Buch Achtsam geht die Welt zugrunde. Grundsätzlich ist ja gegen Achtsamkeit nicht zu sagen. Achtsamkeit ist etwas, das wir benötigen, um zu verarbeiten, was eigentlich ständig pausenlos auf uns an Ereignissen auf uns zukommt, uns überfällt. Und wenn ich das Wort Achtsamkeit sage, dann muss ich schon atmen, einmal Luft holen. Dagegen richten Sie sich ja auch gar nicht.
Mhm. Nee, das war für mich auch im Prozess erstmal schwierig. Ich mache selber Qigong. Ich war eben bei den Zen-Buddhisten. Ich würde natürlich auch sagen, dass jede Technik, die den berühmten Raum zwischen Reiz und Reaktion vergrößert, die zur Besonnenheit beiträgt, dafür im Körper anzukommen, Ruhe zu empfinden, dass das alles gut ist. Und trotzdem hatte ich diesen Zorn und ich musste selber verstehen, wie geht denn das eigentlich zusammen? Was ist denn da los? Also in meinem Exposé habe ich wirklich sehr viel darüber geschrieben, wie ich mich selber auf den Weg gemacht habe, um zu verstehen, was macht mich jetzt eigentlich so wütend? Und ich würde sagen, mich macht wütend, wenn Achtsamkeit eine Kompensationstechnik wird. Also, wenn wir sagen, und deshalb ist das Buch eigentlich ja auch eine sehr große Kapitalismus- und Ideologiekritik geworden, die mich selber ein bisschen überrascht hat, wie massiv das wurde, aber die Recherchen haben nichts anderes zugelassen, zu sagen, oder die Leitfrage war dann eigentlich irgendwann, warum oder seit wann ist Achtsamkeit eigentlich die Antwort auf alles geworden? Ne? Es gibt natürlich viele Menschen, die sehr achtsam und verbunden und aufmerksam sind. Und man würde ja sagen, zu Achtsamkeit im positiven Sinne gehört eine Ethik. Achtsamkeit selber ist ja im Buddhismus nur eine Konzentrationsübung. Es gehört die Ethik, dass man keinem Lebewesen Schaden zufügt.
Dann lesen Sie plötzlich etwas in der Zeitung. So steht es in Ihrem Buch und da heißt es dann, ja, wenn die Bahn zu spät kommt, atmen Sie erstmal richtig durch. Worum ging es da?
Ja, es war tatsächlich ein Artikel, der hieß Danke für die Verspätung. Und da hat, und ich habe jetzt verstanden, dass es ein Genre ist, es ist nicht nur dieser Zeitungsartikel, es gibt es sehr viel. Und da wurde eben das Chaos bei der Deutschen Bahn als Anlass für Dankbarkeit geframed und als eben eine Lernaufgabe für Gelassenheit. Und der Schreibende hat eine Professorin der positiven Psychologie. Das ist ja die Psychologie, die sich mit dem Wohlbefinden der Menschen beschäftigt, interviewt. Und die hat gesagt, das ist doch ganz einfach. Oder das ist jetzt meine Interpretation. Als erstes lassen Sie mal die Erwartung los, dass der Zug pünktlich kommt. Dann können Sie auch nicht enttäuscht werden. Als zweites sind Sie dankbar, dass Sie in Ihrem durchgetakteten Leben, wenn der Zug nicht kommt oder wenn er irgendwo stehen bleibt oder so, dass Sie Zeit geschenkt bekommen. Da können Sie ja Dinge tun. Sie können entweder eine Sprache lernen oder meditieren oder nett mit den Nachbarn plaudern. Auf jeden Fall ist es geschenkte Zeit. Dann dürfen Sie den Humor gewinnen durch die Deutsche Bahn nicht unterschätzen. Es gibt
Humor?
Naja, es gibt Witze über die Deutsche Bahn und das wäre doch eine schöne Sache. Und als letztes, es waren glaube ich 6 Tipps, ich kriege sie nicht mehr alle zusammen, aber als letztes war dann, bitte Fahrgastrechte immer ausreizen. Ach so, und man müsse sich nicht ärgern, weil Ärger sei immer eine Wahl. Und das ist ein sehr instrumenteller Umgang mit Gefühlen, der irgendwie behauptet, Gefühle zu haben, wäre eine bewusst herbeizuführende Entscheidung unseres Gehirns, also unseres bewussten Teils des Gehirns und überhaupt nicht ein komplexer biologisch, sozialer, psychologischer, leiblicher Vorgang. Also ich meine, wir alle, wir wissen, der Hals wird eng, die Brust wird eng, eine Laus läuft über die Leber, Gefühle sind extrem körperlich. Also da zu behaupten, entscheiden Sie sich einfach gegen den Ärger, ist wirklich unterkomplex.
Und es ist ja wirklich, gibt es ja Ursachen für die Verspätungen. Das sind ja strukturelle Probleme, die in der gesamten Infrastruktur liegen und vor denen wir jetzt stehen, dass das natürlich Baustellen ohne Ende geben wird. Es gibt ja Gründe, weshalb der Zorn, die Emotion, gerechtfertigt ist.
Genau, und das kann man halt an diesem Bahnbeispiel wunderbar darstellen. Natürlich, wenn Sie in der konkreten Situation sind und Sie stehen auf dem Bahnsteig und der Zug kommt nicht, dann ist es gut, wenn Sie sich regulieren können. Sie sollen niemanden schlagen, nicht zusammenbrechen und. Aber das ist die spezifische Situation, in der Achtsamkeit vielleicht wirklich hilft. Aber was dieser Artikel gemacht hat und was das, was ich Ideologie der Achtsamkeit nenne, ich unterscheide ja dann zwischen Praxis und Ideologie, ist eben, dass diese gesellschaftlich konkrete Ebene, die wird überhaupt nicht adressiert. Die Bahn ist 1994 teilprivatisiert worden, die ist einer Renditelogik unterworfen worden. In der Folge wurde gespart, also wir haben 12% Gleise verloren oder sowas. Es wurden Stellwerke, sind nicht modernisiert worden, Personal ist abgebaut worden. Alles, um die Bahn schlank und effizient und so zu machen. Es wurde in der Folge sehr viel weniger Geld pro Kopf pro Jahr in die Bahninfrastruktur gestellt als bei unseren Nachbarländern. Und das alles ignoriert die Ideologie der Achtsamkeit, sondern behauptet, die Bahnprobleme wären auf so einer existenziellen Ebene praktisch, die Wellen des Lebens kannst du nicht kontrollieren lernen, du kannst sie nur surfen lernen. Und man tut praktisch so, als wäre die Tatsache, dass in Deutschland die Bahn so schlecht arbeitet, auf der gleichen Ebene anzusiedeln, wie die Tatsache, dass wir beide sterben werden. Das ist ein existenzielles Moment. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz zentrale Strategie der Ideologie der Achtsamkeit, dass politisch, gesellschaftlich konkret erzeugte Probleme der Menschen auf eine existenzielle Ebene gerahmt werden. Und das ist natürlich auch eine massive Depolitisierung. Denn ich meine, wir beide würden auch nicht dagegen auf die Straße gehen, dass wir sterben.
Die Weisheit zu sagen, was man nicht ändern kann, möge man hinnehmen. Wenn ich als Einzelner auf dem Bahnsteig stehe, zu sagen, ich kann das jetzt nicht ändern, also atme ich durch und nehme das hin. Und da kann mir diese Stressreduktion möglicherweise ja erstmal praktisch helfen. Aber das ist noch nicht das, worauf Sie hinaus wollen. Nämlich, eigentlich müsste ich mich mit anderen zusammentun und sagen, wir müssen hier mal einen Brief an den Minister so und so schreiben.
Ja, oder müssen halt eine Petition zur Reverstaatlichung der Bahn oder was es gibt. Aber dafür muss ich erstmal das Bewusstsein kriegen. Und was die Ideologie der Achtsamkeit macht, ist eben, dass sie von dieser konkreten Situation auf dem Bahnsteig, wo Achtsamkeit und Selbstregulation und so weiter natürlich sehr wertvolle Techniken sind, dass sie das aber ausweitet auf eine generelle politische Haltung gegenüber allem. Und man muss alles radikal akzeptieren. Und was eben auch Teil dieser Ideologie ist, ist, alle Probleme, die du in deinem Leben hast, die entstehen in dir selbst und müssten auch in dir selbst gelöst werden. Und das ist bei Lichte betrachtet wirklich Blödsinn. Weil ich meine, was wir gerade erleben, jetzt gerade während wir miteinander sprechen, erleben wir einen Angriff auf den Sozialstaat. Ne? Also wir erleben, Menschen sollen wieder mehr arbeiten. Menschen sollen weniger krank sein. Und es wird gar nicht gefragt, warum sie krank sind, sondern man geht einfach über Strafen. Bürgergeld wird gekürzt, Deregulierung nimmt weiter zu. Wir haben ein riesiges Wohnproblem in Deutschland. Wohnen ist eine Riesenfrage. Wo kommt das her? Das wird nicht gefragt. Und diese ganzen Fragen, warum ist Wohnen ein Problem? Warum ist Gesundheit ein Problem? Seit 1982, und das ist dann der Clou meines Buches, dass ich sage, 1982 kam die neoliberale Wende. Die besteht im Rückzug des Sozialstaates, Deregulierung von Arbeit und Deregulierung der Finanzmärkte.
Ja, Privatisierung von Wohnen.
Genau, alles wird privatisiert und dann finanzialisiert. Also das bedeutet, erst wird es privatisiert und dann gehen die großen Investoren rein, sowas wie BlackRock und so weiter, die Private Equity Fonds. Und die gehen da rein, um Rendite zu machen. Und die besitzen, also Deutschland ist das Land in Europa, das die meisten Wohnungen oder Wohneinheiten in institutioneller Investorenhand hat, die überhaupt kein Interesse daran haben, günstigen Wohnraum anzubieten.
4 Millionen oder was war das?
Genau, also 4 Millionen und die profitieren von der Verknappung, die profitieren eben von hohen Renditen und. Und das sind alles politische Entscheidungen. Seit 1982 gibt es keine Gesundheitsreform, in der nicht entweder Zuzahlungen erhöht wurden und oder Leistungen zurückgefahren wurden. Jetzt gab es ja sogar vom CDU-Wirtschaftsrat den Vorschlag, Zahnbehandlungen komplett zu privatisieren und gar keinen und auch kiefernorthopädische Behandlungen alle privat zu machen. Und ich meine, ich habe unter anderem Russisch studiert und ich war 1990 in Russland und da konnte man die Klasse der Leute am Gebiss erkennen. Das war bei uns nicht der Fall, das ist jetzt wieder der Fall. Und diese Art von politischer Veränderung, in der eben vormals staatlich organisierte Daseinsvorsorge erst privatisiert und dann finanzialisiert wird, macht für die meisten von uns, also für alle, die nicht sehr, sehr wohlhabend sind, das Leben brüchiger, anstrengender, unsicherer. Und da muss man nicht, ich war lange alleinerziehende Mutter, aber man muss nicht immer die berühmte alleinerziehende Mutter als Beispiel nehmen. Ich kenne so viele Leute, die haben gute Jobs und trotzdem die Zahnspange für die Tochter. Dann sagt einem der Zahnarzt, ja, das wäre unser Angebot, das die Krankenkasse zahlt. Da ist aber überhaupt nicht alles drin, damit sie irgendwie mit 18 ein gutes Gebiss hat. Wenn das korrekt gemacht werden soll, dann müssen sie leider 7.000 Euro zuzahlen. Und selbst wenn man einen guten Job hat, sind 7.000 Euro für eine Familie nicht mal ebenso zu wuppen. Oder in Berlin Indexmieten, habe ich jetzt neu erfahren, dass es das gibt. Ich kannte das gar nicht, dass die mit der Inflation angehoben werden. Und ich kenne Leute, die sehr gute Jobs haben, die dann sagen, meine Miete, weil die Inflation so steigt, ist so hoch geworden. Aber ich weiß gar nicht, ich kann mir die irgendwann nicht mehr leisten. Aber dann muss ich eigentlich aus Berlin raus, weil in ganz Berlin gibt es keine Wohnungen. Die sind seit 2008, ich bin nicht so gut in Zahlen, aber ich habe es letztens nachgeguckt. Seit 2008 bis jetzt sind sie um 108% gestiegen. Und sie sind in den ganzen Metropolen gestiegen. Und das sind doch Probleme, die das Leben der Leute anstrengend machen. Und diese Probleme kann niemand wegatmen. Und das ist meine Kritik. Das ist eigentlich die einzige Kritik, die ich an Achtsamkeit führe, zu sagen, wenn sie eine Kompensationstechnik wird, wenn Stress, der politisch, kollektiv, gesellschaftlich erzeugt wird, durch eine neoliberale Politik, die die Risiken auf die Einzelnen abwälzt, dann kann Achtsamkeit nicht die Lösung sein, mit diesen Risiken umzugehen, denn wir können nicht alles wegatmen. Also Achtsamkeit, kein Problem mit einer guten Atempraxis, aber die ersetzt keine gute Rentenpolitik.
Das ist jetzt das ganz große Rad, das Sie drehen, was wir jetzt gemeinsam, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, weil das mehrfach gefallen ist. Also was ist Ideologie? In dem Sinne, wie Sie das Wort gebrauchen.
Also es ist jetzt keine Ideologie im Sinne des Marxismus, dass irgendjemand ein Achtsamkeitsmanifest geschrieben hätte und jetzt loszieht. Es gibt aus meiner Sicht nicht den einen Erfinder oder die eine Ursache, sondern ich würde sagen, es hat sich so nach und nach so eine Art Mentalität durchgesetzt. Und die wird eben durch solche Artikel, wie ich sie gerade genannt habe, in der Süddeutschen, wo man dann samstags morgens die Zeitung liest und dann wird ganz selbstverständlich, ohne irgendeine kritische Hinterfragung, sozusagen ausgeführt, wie man mit dem Bahnstress gut umgehen kann und wie man sich eben als reifes, resilientes Individuum fühlen kann. Nämlich, man lässt die Erwartung los, dass der Zug pünktlich kommt und ist dankbar für Verspätung. Das ist so eine ganz selbstverständliche Anforderung, die einem da aus der Zeitung entgegenkommt. Oder Zahnersatz, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Zahnersatz wird immer weiter reduziert, aber jede Krankenkasse zahlt Achtsamkeits-Apps. So, oder die Schulen führen, gibt es auch in Schleswig-Holstein, ein Schulfach namens Glück ein.
Klingt doch erstmal ganz vernünftig.
Ja, das Problem ist, dass immer nur das Verhalten des Einzelnen adressiert wird und nicht die Verhältnisse, in denen die Menschen leben. Und das ist eben halt auch Teil dieser neoliberalen Wende. Das findet man in der Gesundheit ganz stark. Also wie viel Ernährungsratschläge es gibt, ne? Was sie alles tun müssen, um gesund zu bleiben. Also von Bewegung und Tracking, Bänder und alles Mögliche. Es wird immer die einzelne Person adressiert. Die Forschungen zu dem Thema, also die sozusagen die ganze Gesellschaft in den Blick nehmen, die epidemiologischen Forschungen, die zeigen, viel entscheidender ist, leben Sie irgendwo, wo es laut ist? Leben Sie irgendwo, wo es Feinstaub gibt? Leben Sie irgendwo, wo es sehr beengt ist? Oder
wenn es um die Lebensqualität oder die Lebenserwartung geht.
Genau, aber auch um Krankheiten. Es geht auch um Krankheiten. Und diese Verhältnisse geraten völlig aus dem Blick. Und bei Schülerinnen und Schülern wissen wir, also auch überhaupt generell bei Menschen, Armut ist der größte Stressor und der größte Faktor, mit dem man Krankheiten, Sterblichkeitsrate, Übergewicht und ich weiß nicht, was alles vorhersagen kann. Armut ist das, was Leute stresst. Wenn sie nicht wissen, keine Ahnung, was können sie überhaupt noch kochen oder wie können sie die Miete bezahlen oder das Auto ist kaputt oder so weiter. Also wer immer mal wenig Geld hatte und wusste sozusagen, wie so eine Situation ist. Also ich hatte das als alleinerziehende Mutter in Frankfurt. Das ist stressig.
Das ganze kapitalistische System mit mehr oder minder sozialem Einschlag oder sozialer Marktwirtschaft basiert aber immer noch darauf, auf dem Glück des Einzelnen und seinen Bestrebungen, seine eigene wirtschaftliche Situation zu verbessern. Man kann sagen, das ist auch sehr, sehr wichtig, Eigeninitiative zu haben.
Ja, da bin ich voll dabei. Das würde ich auch gar nicht, also ich möchte jetzt nicht sagen, Leute sind ausschließlich Opfer ihrer Verhältnisse. Ich glaube, das ist in der Soziologie auch wirklich sehr, oder auch in allen Philosophie und so, das Verhältnis von Natur, Gesellschaft, Individuum, Einzelnen, Kollektiv, das ist wirklich ein kompliziertes Verhältnis. Und natürlich ist Eigeninitiative und Selbstverantwortung wichtig. Aber erstens können Sie nur verantworten, was auch in Ihrem Verantwortungsbereich liegt. Und ich habe keine Verantwortung für die hohen Mieten. Ich muss damit irgendwie klarkommen.
Und zweitens, aber ich kann mich entscheiden zu sagen, ich esse jetzt etwas sehr Zuckerhaltiges oder ich trinke mehr oder weniger Alkohol. Natürlich spielen da auch Abhängigkeiten eine Rolle, die induziert werden durch Werbung und sowas. Aber im Endeffekt ist das meine Entscheidung. Greife ich zum Zigarettenregal oder nicht?
Naja, aber ich glaube, es ist nicht so, dass in England Zigaretten überhaupt nicht mehr an Jugendliche verkauft werden dürfen. Ich kann doch als Staat, wenn ich weiß, was gesund ist für Menschen, kann ich doch entsprechende Regelungen treffen. Und es ist, finde ich, mit dieser Freiheit, das ist auch eine Illusion. Also man führt die immer ins Feld, die berühmte Vertragsfreiheit, ja. Und dann haben sie meinetwegen in der Ernährungsindustrie Firmen, die mit Zucker und Palmöl den billigsten Zutaten Hunderte von verschiedenen Produkte machen dürfen, die sie mit sehr, sehr viel Geld werbewirksam in die Regale drücken und in die, und der Kinder vor allen Dingen auch schon ganz stark in den Fokus nehmen. Und dann sagt man, müsst ihr ja nicht machen. Also da würde ich schon sagen, dass ein Staat auch eine Verantwortung hat, dass die Mitglieder dieses Gemeinwesens, naja, dass Entscheidungen getroffen werden, die gut für sie sind. Und das heißt nicht, dass man in einem sozialistischen oder kommunistischen oder autoritären Regime lebt, dass Entscheidungen dafür trifft.
Vielleicht können wir trotzdem noch mal ein bisschen noch mal wieder in die Region kommen. Unnewatt als Ort, wo Sie schreiben, aber eben auch Aktivitäten, kulturelle Dinge planen.
Ja, das eine ist, dass wir halt diese Reihe machen und ich mag das dann einfach, wenn wir hatten jetzt Rote Sterne überm Feld gezeigt, da geht es um die Abwicklung einer LPG unter anderem, also es ist ein DDR-Film und dann sitzen bei uns die 80-jährigen Landwirte und stellen kundige Fragen an die Regisseurin, weil sie sich mit Landwirtschaft auskennen. Und das sind so Momente, die ich wahnsinnig mag. Und was ich mag, wir haben hier eine kleine Sauna in Langballig. Und also wir haben ein Fitnesscenter, da gehe ich rein und auch in die Sauna. Und dort kommen Menschen mit sehr unterschiedlichen Lebenssituationen und sehr unterschiedlichen politischen Meinungen zusammen. Also meine eher politisch linke Meinung ist dort überhaupt nicht repräsentativ. Und was ich aber toll finde, ist, dass man tatsächlich da in der Sauna sitzt und man spricht mit Menschen außerhalb der eigenen Bubble. Man streitet sich. Also wir haben uns in der Sauna schon übers Heizungsgesetz und übers Gendern und so.
Das ist, glaube ich, auch in Ihrem Buch mit drin, meine ich.
Das beschreibe ich im Buch, weil ich glaube, dass das tatsächlich auch natürlich eine Folge dieser Politik ist. Es tut mir leid, das große Rad müssen wir nicht die ganze Zeit weiterdrehen, aber natürlich sind unsere Lebensbedingungen im Nahbereich, also in unserem kleinen Lebensrad, von den Speichen des Großen bestimmt. Insofern kann man die nicht ganz außen vor lassen. Und wenn Leute gestresst sind und mehr arbeiten müssen und oder weiterfahren müssen oder so, haben sie auch weniger Zeit für Vereine, für Sauna und so weiter. Und ich persönlich glaube, dass diese sogenannten dritten Orte, das ist ja auch eine Aktion, die Harald Welzer, der Soziologe, sehr stark macht. Der nennt das das Wohnzimmer der Gesellschaft. Wir brauchen Orte, an denen Menschen aus verschiedenen Lebenslagen und mit verschiedenen politischen Ansichten zusammenkommen, weil wir uns, das sagen uns die Soziologen ja, in jeder Hinsicht auseinanderentwickeln und immer nur noch in der eigenen Bubble sind. Und das finde ich zum Beispiel total wichtig. Und da würde ich auch sagen, die Achtsamkeit hat da manchmal so einen negativen Effekt, dass sich alle nur noch um Selbstfürsorge kümmern und dann abends lieber auf dem Sofa sitzen, Skincare betreiben, Inner Peace ausbalancieren und sich denken, naja, jetzt irgendwie zur Feuerwehr zu gehen oder woanders ist zu anstrengend. Und ich glaube, dass das erstens zur Spaltung der Gesellschaft beiträgt und zweitens auch zur Erschöpfung, weil da ist der Soziologe Hartmut Rosa hat das ganz toll beschrieben. Meine Qigong-Lehrerin sagt immer, das gibt's schon seit 5000 Jahren, das kennen die Daoisten schon längst. Der nennt das soziale Energie, der sagt, wir kennen entweder physikalische Energie oder esoterische Energie, aber es gibt was dazwischen. Das ist etwas, was zwischen Menschen zirkuliert. Das können Sie nicht besitzen und ich nicht besitzen. Ich kann nicht sagen, ich setze mich jetzt hin und lade meinen Akku auf der Couch auf.
Das ist das sogenannte, das Thema der Unverfügbarkeit.
Genau.
Und genau so einen Moment möglicherweise, ich gehe ja nicht in die Sauna, um mich zu streiten, sondern ich will mich ja entspannen oder so, denke ich, das ist bei Ihnen auch so. Dann aber eine Begegnung zu haben, die unerwartet ist, ein Satz, den man wechselt und dann ins Gespräch zu kommen. Und das ist etwas, was nur geht von Angesicht zu Angesicht, ne?
Na und absichtslos, glaube ich. Also ich meine, dass jemand anders vielleicht ein gutes Argument hat, wo ich denke, eigentlich habe ich andere Meinung, aber das Argument ist ziemlich gut, jetzt muss ich erstmal drüber nachdenken und vielleicht hat die Person ja auch recht. So Dinge gibt's ja auch. Das passiert, glaube ich, auch nur, wenn man absichtslos zusammenkommt. Also in der Sauna treffen wir uns nicht, um miteinander zu reden oder zu streiten. Auch wenn, klar, es ist keine Wellness-Sauna, wir dürfen reden in der Sauna. Sondern da gehen halt Leute hin, die trainieren. Und danach gehen sie in die Sauna und dort treffen sie dann zufällig aufeinander. Die gehen nicht in das Repair-Café am Sonntagnachmittag, um dort zu quatschen. Da trifft man ja auch nur die Bubble, die oder die Landfrauen treffen wahrscheinlich nur die Landfrauen. In der Sauna treffe ich die Landfrauen, die Krankenschwester, Leute wie mich und so weiter, weil wir gar nicht da sind, um uns zu treffen, sondern dieses Treffen ist halt ein Beiwerk, was passiert, so wie wenn man Kinder auf dem Fußballplatz begleitet. Da steht man dann plötzlich neben Vätern oder Müttern, wo man denkt, oh mein Gott, was sind das für Menschen? Und plötzlich ist man in der Auseinandersetzung. Und diese Räume werden in unserer Gesellschaft, weil wir so ökonomisch unter Druck geraten und weil Selbstoptimierung so ein Riesending ist, werden diese Räume kleiner. Und das finde ich auch gefährlich.
Es gibt ein anderes Projekt, wo Sie mit befasst sind, Angeln-Salon. Was ist das?
Na, da bin ich sozusagen Helferin. Das machen hier auch zwei Kolleginnen aus dem Dorf. Die haben das, lustigerweise, die eine hat lange in England gelebt und hat gesagt, in London ist das digital und urban und wir machen das jetzt analog auf dem Land. Da kann man Karten kaufen. Es gibt einen Koch, der Tilman Senge. Der kocht ganz toll und dann kann man Karten für 30 Euro kaufen, kann dieses Essen machen und sitzt neben wildfremden Leuten. Das ist immer die Bedingung. Wenn sie als Paar kommen, müssen sie auseinandersitzen und dann lernen sie Leute kennen. Und das hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Natürlich ist es schon ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen intentionaler als die Sauna. Und sie müssen natürlich auch über ein gewisses Geld verfügen und. Aber da kommen halt Leute, die sich nicht kennen, die sitzen nebeneinander Und da haben sich Freundschaften draus entwickelt und intensivste Gespräche über alles Mögliche.
Und das läuft auch noch weiter?
Das läuft noch weiter, ja. Also ich glaube, es braucht diese Anlässe, sowas wie den Angelsalon, der läuft weiter. Da kann man auf der Webseite des Museums nachgucken, kann man sich anmelden. Ja, oder eben Sauna oder Fußballverein oder Chor oder irgendwas. Ich glaube, dass es echt wichtig ist, dass Menschen rausgehen und dass sie verstehen, und deshalb verstehe ich mein Buch eigentlich sogar als eine Entlastung. Oft wird mir ja gesagt, oh, jetzt nimmst du uns noch die letzte Rettung weg. Und es tut mir total leid, weil das möchte ich gar nicht. Ich möchte eigentlich sagen, dass es euch schlecht geht, hat einen Grund, der im Außen liegt. Das liegt nicht daran, dass ihr imperfekt seid, dass ihr nicht in der Lage seid, die Anforderungen abzufedern und dass ihr deshalb schwach seid oder so. Nein, die Anforderungen sind viel zu hoch für jeden Einzelnen und die verändern sich. Und deshalb versuche ich mit dem Buch eigentlich den Blick von dem eigenen Inneren immer zu gucken, habe ich genug geatmet oder muss ich jetzt morgens um 5 aufstehen, Zitronenwasser trinken, Yoga machen und, damit ich alles hinkriege. Nein, das liegt nicht an dir, dass du nicht alles hinkriegst. Es liegt auch daran, dass die Kita nicht regelmäßig aufhat, dass der Bus nicht regelmäßig fährt, dass dein Arbeitgeber die Arbeitsanforderungen erhöht hat und. Also im Außen mal zu gucken und dann auch seine Energie auf das Außen zu richten und zu sagen, was können wir hier verbessern, was können wir tun? Und es gibt tolle Beispiele, es gibt Polykliniken, die dafür sorgen, dass Menschen in armen Stadtvierteln eine gute medizinische Versorgung bekommen. Es gibt den Mieterschutzbund, es gibt NGOs und. Es sind alles Leute und Organisationen, die sagen, nein, nicht noch ein Coaching-Angebot, um dich kompensatorisch an eine stressiger werdende Umgebung anzupassen, sondern lass uns mal die Umgebung verändern.
Das hört sich schon fast wie ein Schlusswort an. Also ich habe im Podcast gehört von der Barbara Bleisch, wo Sie ja gerade waren, dass Sie eigentlich täglich schwimmen.
Ja, also nicht den Winter über. Das hatte Barbara Bleisch, glaube ich, missverstanden und gedacht, oh Gott, ich bin eine von diesen Eisschwimmerinnen, die man bewundert. Das bin ich definitiv nicht. Ich finde mich sehr heldenhaft, weil ich so bei ungefähr 14 Grad anfange.
Und das ist aber schon früh.
Ja, aber es gibt hier Menschen, die schwimmen den ganzen Winter. Es gibt auch Leute, die sagen, sobald es zweistellig ist oder sobald es über 5 Grad ist. Es gibt aber auch Leute, wie gesagt, die schwimmen den ganzen Winter und gehen stockduster, Nieselregen, 2 Grad, also Außentemperatur, gehen sie dann ins 4 Grad kalte Wasser. Zu denen gehöre ich nicht, aber es ist jetzt so, dass ich hier eben im Dorf eine Freundin habe, eine Nachbarin, die auch den Angelsalon organisiert, Ellen Petersen. Und die nimmt mich jeden Morgen mit und dann gehen wir um 6 Uhr in die Förde und schwimmen. Und wir haben das auch heute gemacht. Heute war es sehr kalt. Es war ja schon auf 22 Grad oder so das Wasser. Und jetzt sind es, glaube ich, wieder 15 oder so. Also das.
Gefühlt?
Nee, tatsächlich.
Das ist aber auch kalt, ja.
Ja, es ist total durch den Regen und das Gewitter und so und Windverhältnisse.
Der Sturm hat es wahrscheinlich das Tiefenwasser hochgeholt, vermute ich dann.
Genau, sowas in der Art. Also es ist sehr kalt. Aber das ist etwas, was mir hier die Region natürlich total gibt. Dieses Schwimmen, was ich dann so 3-4 Monate im Jahr mache, weil dann im Oktober wird es ja dann auch schon irgendwann wieder kalt. Aber sonst einfach am Wasser leben, in der Natur leben. Aber das ist natürlich auch etwas, das muss man sich leisten können. Das muss ermöglicht sein. Da bin ich natürlich irgendwie auch dankbar, dass es das gibt.
Es ist genauso etwas, morgens um 6 dann zu spüren, die Kälte des Wassers, die Berührung der Haut, ein Moment, ich bin hier. Das ist ja, ich will jetzt nicht sagen, ein achtsamer Moment, aber irgendwie ja doch.
Ja, das ist ein achtsamer Moment, na klar. Und ich sage ja auch immer wieder, diese Techniken, ja, die finde ich gut. Und ich finde es auch gut, diese Achtsamkeit zu betreiben. Aber wenn wir jetzt immer zwischen großem und kleinem Rad reden, dann bin ich jemand, der auch an all die Menschen denkt, die sich das nicht leisten können. Die entweder nicht an der Förde leben, okay, da kann man noch sagen, es gibt auch woanders tolle Dinge, aber Menschen, die eben nicht die Möglichkeit haben, morgens um 6 schwimmen zu gehen, die arbeiten müssen, die Schichtdienst haben, die zu wenig Geld haben, die Schwimmbäder, die geschlossen werden, ja, so. Und ich glaube, deshalb habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Frage, weil ich das Gefühl habe, sie Sie haben natürlich vollkommen recht damit, aber sie spielt Dinge gegeneinander aus, die für mich zusammengehören. Ich weiß es nicht, ich finde es ungerecht, wenn nur eine bestimmte Klientel von Menschen, die entweder schon immer hier gewohnt haben, die müssen vielleicht nicht viel Geld haben, aber leben in den Bauernhäusern ihrer Eltern, oder die sich das jetzt leisten können, die hier alle zuziehen aus Hamburg und Süddeutschland und so. Ich meine, die Hauspreise sind ja auch gestiegen. Dass nur die sich das leisten können. Und deshalb muss ich wieder das große Rad reinbringen. Ja, es ist ein achtsamer Moment und ich liebe es und ich genieße es. Und wenn es kalt ist, denkt man auch nichts anderes. Das ist alles schön. Aber es widerlegt nicht den Blick auf das andere.
Katrin Fischer, Achtsam geht die Welt zugrunde. Das Buch, was im Frühjahr rausgekommen ist, jetzt in der zweiten Auflage da ist. Katrin Fischer, eine kämpferische Autorin. Was ich vorhin sagte, ist natürlich, oder was ich natürlich, worauf ich anspielte, war, dass am Ende einer Geschichte ist es so, ist man dort, kämpft man dann weiter oder kommt man zur Ruhe, holt nochmal tief Luft? Also wir haben ja das, ich habe das Gefühl, wir können jetzt noch Stunden weiterreden und soll ein bisschen Wut auch immer drin bleiben. Rein erzählerisch ist es ja häufig so, man möchte dann ein Happy End. Das kriegen wir in dem Gespräch aber so heute nicht hin, ne?
Nee, ich glaube nicht, weil die Gesellschaft gerade, also eher, ich würde sagen, es wird ja eher schlimmer als besser. Und diesen Blick, sich zu bewahren, finde ich schon wichtig. Zugleich ist es natürlich wichtig, dass dieser Blick einen selber nicht zerstört. Also wenn ich jetzt im sozialen Burnout bin, helfe ich mir nicht und niemandem sonst. Natürlich ist das Leben auch schön. Also ich kann schon ein bisschen Versöhnung anbieten. Ja? Wenn ich sage, natürlich genieße ich das Leben, natürlich ist es schön und so weiter. Aber ich finde es trotzdem wichtig, das, was gerade im politischen Raum geschieht, nicht aus dem Blick zu verlieren. Und vielleicht ist das die ganz große und ganz schwere Aufgabe. Also ich kenne manchmal Leute, die sind ganz zufrieden und sagen, ich gucke keine Nachrichten mehr, ich will damit nichts zu tun haben. Oder es gibt Leute, die gucken immer ins Große und sagen, ich bin fix und fertig. Und vielleicht ist die Balance, die wir leisten können müssen oder so, aufs Große zu gucken und dabei aber auch eine Stabilität zu haben.
Ist es auch ein bisschen so, sich zu verlieren und vielleicht wiederzufinden? Oder ist es so, immer das im Hinterkopf zu haben. Ich glaube, ich bin ein Mensch, ich würde, glaube ich, ins Wasser springen und ich würde dann für den Moment alles vergessen drumherum, Mühsal und Plackerei, und hätte nicht im Hinterkopf das Leid der anderen, muss ich ganz egoistisch zugeben.
Na, das kann ich natürlich auch. Also es gibt Momente, da vergesse ich auch alles. Es ist jetzt nicht immer so, dass das Leid der Welt auf meinen Schultern liegt. Aber ich glaube, ich habe es schon oft im Blick irgendwie. Das ist schon richtig.
Dann gibt ja die Ansicht, dass wir eigentlich nur im Hier und Jetzt leben. Hat auch wiederum mit der Philosophie und der Achtsamkeit zu tun. Aber haben wir ganz praktisch gesagt, dass wir nicht im Morgen sind und nicht in der Vergangenheit wühlen, sondern im Übergang quasi leben, was ein glücklicher Moment sein kann.
Naja, was ich sage, ist doch einfach nur, hey, macht Achtsamkeitspraktiken, ist eine super Sache, aber wenn ihr denkt, das ersetzt die Rentenpolitik oder den Zahnersatz oder so, dann seid ihr auf dem Holzweg und das werdet ihr erleben, wenn es weg ist. Und also macht Achtsamkeit und tretet in die Gewerkschaft ein. Kümmert euch um kollektive Interessen, aber also macht Achtsamkeit, sorgt gut für euch selber. Aber habt den Blick und das Bewusstsein für das große Ganze. Und das geht eben, wenn man sagt, na ja, klar, ich mache Achtsamkeit, aber ich bin in der Gewerkschaft. Oder ich bin im Mieterschutzbund und trotzdem sitze ich jeden Morgen auf meinem Kissen. Ich frage mich manchmal, es ist doch gar nicht so ein Riesengegensatz. Es ist einfach nur, dass wir so ideologisch so davon abgebracht werden, auf die Außenwelt zu gucken. Und man behauptet, das Einzige, was zählt, ist das Innere. Und das Einzige ist der gegenwärtige Moment. Nennt man Präsentismus. Ron Perser, Kritiker der Achtsamkeit, nennt es den Fetisch des Augenblicks. Da steigen wir jetzt aber nicht mit ein. Aber ich glaube, man kann beides machen.
Katrin Fischer, ganz vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.